Okay, einen frohen Sabbatanfang wünsche ich euch allen. Ich freue mich, hier bei euch sein zu dürfen. Habe mich vorhin gerade ein bisschen verschluckt. Ja, das ist das erste Mal, dass ich hier in Wolfratshausen bin. Ich habe mich sehr gefreut darauf. Ich bringe euch Grüße aus der Gemeinde Stuttgart-Bad Cannstatt. Habt ihr schon von der Gemeinde Stuttgart-Bad Cannstatt gehört? Einige wenige haben schon. Wir haben schon viel von euch gehört. Der Name der Gemeinde Wolfratshausen dringt bis ins ferne Baden-Württemberg. Lass es mich mal so formulieren. Und ich glaube, auch ich bin Teil einer kleinen Gemeinde, die recht aktiv ist. Und so kann ich mich recht wohl hier fühlen. Und ich finde es ganz gut, dass wir gut zusammenhalten, nicht wahr? Wir kleinen Gemeinden. Ich habe mich sehr über die Einladung gefreut. Und wir haben ein sehr spannendes Thema gemeinsam. Unser Thema wird sein: mit Jesus durch die Endzeit. Und wir haben einiges vor, einige spannende Dinge. Ich hoffe, ihr habt eure Bibeln dabei. Kann ich eure Bibeln sehen? Wer hat eine Bibel dabei? Ja, es sind doch einige. Ich hoffe, ihr seid nicht gekommen, um die Meinung von Christopher Kramp zu hören. Das wäre eine falsche Einstellung. Ich hoffe, ihr seid gekommen, etwas über die Bibel zu lernen. Ich bin gekommen, um etwas über die Bibel zu lernen. Denn jedes Mal, wenn man die Bibel aufschlägt, lernt man etwas Neues. Geht es euch auch so? Und je mehr wir uns mit der Bibel beschäftigen, desto mehr können wir lernen und desto mehr werden wir vorbereitet auf das, was auf uns zukommt. Mit Jesus. Ui. Soll ich nicht zu nah an das Mikro rankommen? Jetzt, okay. Mit Jesus durch die Endzeit. Sicher, dass ich nicht zu dicht herankommen soll? Okay. Gut. Schlag mit mir auf, Offenbarung 12, Vers 17. In Offenbarung 12, Vers 17 lesen wir: und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, um Krieg zu führen mit den übrigen von ihrem Samen, welche die Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu Christi haben. Das Thema heute ist überschrieben: der Angriff. Und in einem Angriff, da geht es meistens um Leben und Tod. Wer von euch ist schon mal angegriffen worden? Schon angegriffen worden? Die wenigsten. Doch einige. Manche Angriffe sind nicht so schlimm. Manchmal greifen mich Hunde an. Oder ich glaube, sie greifen mich an, weil ich habe eine leichte Hundephobie. Und das geht aber wieder vorüber, nicht wahr? Das ist nicht, keine Sache um Leben und Tod. Aber es gibt Angriffe in unserem Leben, die sind sehr gefährlich. Und der Angriff, um den es hier geht in Offenbarung 12, Vers 17, ist der wichtigste, weil gefährlichste, den wir kennen müssen. Ein echter Angriff. Ein realer Angriff, vor dem Jesus uns auch gewarnt hat. Bevor wir uns mehr Gedanken machen wollen über diesen Angriff, möchte ich euch ein Zitat vorlesen, das mir sehr zu denken gegeben hat. Und zwar aus dem Buch, aus einem Buch meiner Lieblingsautorin, mit dem Namen Ellen White. Ich hoffe, sie ist auch eure Lieblingsautorin. Und zwar findet sich folgendes spannende Zitat. Sie sagt folgendes. Einen Moment. Da. Wenn der Vorhang zurückgerollt werden könnte und jeder die ständigen Aktivitäten der himmlischen Familie erkennen würde, um die Bewohner der Erde vor Satans verführerischen Kniffen zu bewahren, damit sie in ihrer sorglosen Haltung nicht durch satanische Strategie verführt werden, würden sie einen Großteil ihres Selbstvertrauens und ihrer Selbstgewissheit verlieren. Sie würden sehen, dass die Armeen des Himmels sich im ständigen Kampf mit satanischen Helfern befinden, um Siege für diejenigen zu erringen, die sich ihrer Gefahr nicht bewusst sind und in unbewusster Gleichgültigkeit weitermachen. Sie sagt, wenn der Vorhang zurückgerollt werden könnte, das heißt, wenn jetzt in diesem Moment der Vorhang der unsichtbaren Welt weggerollt werden könnte und wir einmal mit einem Blick in die unsichtbare Welt hineinschauen könnten, wenn wir die Engel und die bösen Engel neben uns sehen würden, dann würden wir erkennen, dass es im Himmel eine ständige Aktivität gibt. Ständige Aktivität. Im Himmel ist es nicht so, dass die Engel auf den Wolken sitzen und Harfe spielen. Im Himmel ist immer etwas los. Im Himmel ist ständige Betriebsamkeit, aber nicht einfach nur, weil die Engel irgendwie geschäftig gehalten werden müssen, sondern weil ständig etwas zu tun ist. Ständig irgendein Mensch errettet werden muss, ständig ein Mensch vor Versuchung bewahrt werden muss, ständig Menschen angegriffen werden vom Satan und seinen Dämonen. Vielleicht habt ihr in eurem Bild so ganz geschäftige Büros, wo es immer hin und her und rein und raus und überall, nicht wahr? 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 52 Wochen im Jahr. Im Himmel ist ständige Aktivität, hier und dort. Ständig müssen Rettungsaktionen koordiniert werden, wenn man das so ausdrücken möchte, um die Bewohner der Erde vor Satans verführerischen Kniffen zu bewahren. Es heißt, damit sie in ihrer sorglosen Haltung nicht durch satanische Strategie verführt werden. Was wir lernen ist, es gibt eine Strategie und diese Strategie wird durch verführerische Kniffe umgesetzt. Ja, das Wort Kniff, das signalisiert schon sowas von Trick, von hintenrum, von geheim, von listig. Mit einem Kniff versucht man jemanden zu überrumpeln. Es gibt eine Strategie und wir, so sagt sie, sind meistens zu sorglos. Und wenn wir das sehen würden, wenn wir nur einmal hinter diesen Vorhang schauen könnten, einmal in diese unsichtbare Welt hineinschauen könnten, sagt sie, dann würden wir einen Großteil unseres Selbstvertrauens und unserer Selbstgewissheit verlieren. Wer von euch kämpft mit zu viel Selbstvertrauen und zu viel Selbstgewissheit? Also ich habe in meinem Leben erlebt, es ist eine echte Herausforderung, oder? Vielleicht wollt ihr es jetzt nicht zugeben, aber es ist so. Eines der größten Probleme, die wir haben, ist unser zu großes Selbstvertrauen, unsere zu große Selbstgewissheit, unsere sorglose Haltung. Insbesondere dann, wenn alles gut geht, oder? Wenn wir gerade geistlich auf einem Hoch sind. Sie sagt, wir würden es verlieren. Wir würden erkennen, wie absolut hilflos wir sind. Ohne himmlische Hilfe. Wir würden sehen, dass die Armeen des Himmels sich in einem ständigen Kampf mit satanischen Helfern befinden. Weil wir uns der Gefahr nicht bewusst sind und in unbewusster Gleichgültigkeit weitermachen. Glaubt ihr, es ist wichtig zu wissen, was die Strategie ist und was die Kniffe sind? Und wenn wir dieses Thema genannt haben, mit Jesus durch die Endzeit und dann auch morgen über bestimmte einzelne Fallbeispiele reden wollen, dann hat dieses Seminar niemals, zu keinem Zeitpunkt das Ziel, euch eine Liste zu geben mit all den verkehrten Theorien, die es gibt in der Welt. Könnt ihr euch vorstellen, warum das nicht das Ziel sein kann? Eine Liste zu geben mit sozusagen, hütet euch davor, hütet euch davor, hütet euch davor, hütet euch davor, hütet euch davor und hütet euch auch davor. Hier ist der Grund. Das Einzige, was man damit tun würde, man würde den Satan wieder zu mehr Erfindungsreichtum anspornen. Denn jede Liste, die wir machen, ist immer unvollständig. Die einzige Chance, die wir haben, ist zu verstehen, wie der Satan arbeitet. Damit wir jede neue Erfindung erkennen können. Macht das Sinn? Wenn ich nur eine Liste habe von Dingen, von denen ich weiß, die sind verkehrt, bin ich noch nicht wirklich gerüstet. Denn der Satan erfindet ständig neue Dinge. Wenn der Satan weiß, dass wir 25 verschiedene Irrlehren erkannt haben, dann erfindet er halt Nummer 26 und 27. Die einzige Hoffnung, die wir haben, ist zu wissen, nach welchen Strategien, nach welchen Prinzipien er arbeitet. Denn die Prinzipien und Strategien lassen sich in jeder Irrlehre erkennen. Noch ein wunderbares Zitat und dann wollen wir in unser Bibelstudium gehen. Das habe ich aus dem Englischen übersetzt und zwar aus dem Buch In himmlischen Orten, in Heavenly Places, auf der Seite 98, zweiter Abschnitt ist das. Das gibt es meines Wissens im Deutschen leider nicht. Hier noch ein interessantes Zitat. Was meint ihr? Bevor ich das Zitat vorlese. Scheint an diesem Ort, hier wo wir sind, in der Gemeinde München-Wolfratshausen, scheint Licht vom Himmel auf diesen Ort. Was meint ihr? Ja? Einige nicken sehr zustimmend, einige gucken ein bisschen skeptisch. Aber ich denke, wir sind uns alle einig, Gott hat die Gemeinde gesegnet, Gott segnet sein Volk. Licht vom himmlischen Thron scheint auf diesen Ort. Jetzt achtet auf folgendes Zitat. Er, gemeint ist Satan, hat Legionen, böse Engel, die er überall hin sendet, wo Licht vom Himmel auf die Menschen scheint. Mit anderen Worten, auf Deutsch ausgedrückt, wenn im Besprechungszimmer des Satans, wo all seine Legionen zusammenkommen, und der Satan einen Plan macht, ihr geht dahin, ihr geht dahin, ihr geht dahin, ihr werdet euch darum kümmern. Was meint ihr, wo er seine besten Elite-Truppen hinschickt? Schickt er sie ins Rotlichtviertel? Schickt er sie in die Diskotheken? Seine besten Kämpfer schickt er dorthin, wo das Wort Gottes gelesen wird. Das hat er auch heute gemacht. Das hat er auch heute gemacht. Er hat auch heute versucht, alles zu tun, damit du nicht kommen kannst, damit du abgelenkt bist, damit du jetzt an andere Dinge denkst, damit ich hier nicht ankommen kann. Schwierigkeiten in den Weg gelegt, weil er genau dort ansetzt, wo Menschen sich für die Wahrheit interessieren. Müssen wir deswegen Angst haben? Keineswegs. Aber wir sollten wissen, dass der Kampf ein sehr realer Kampf ist. Nicht einfach nur eine theologische Wahrheit, dass es da einen Kampf zwischen Jesus und Christus, zwischen Jesus, Verzeihung, und Satan gibt im Himmel. Es ist ein tatsächlicher Kampf, der jetzt gerade stattfindet, wo du hier auf dem Stuhl sitzt. Denn eine der größten, wie soll ich sagen, der merkwürdigsten Dinge, die es in unserem menschlichen Leben gibt, die ich bisher mal erlebt habe und auch an mir selbst gesehen habe, ist, dass wir sehr gut daran sind, die Probleme anderer zu erkennen, aber so merkwürdig unsensibel sind für die Tatsache, dass wir selbst in Gefahr sind. Wir sind so merkwürdig unsensibel dafür, dass wir selbst in Gefahr sind. Und der heutige Abend soll uns ein bisschen sensibler machen für das, was wirklich passiert. Gehen wir nochmal zurück zu Offenbarung 12, Vers 17. Offenbarung 12, Vers 17, und wir haben gelesen, der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, um Krieg zu führen mit den übrigen von ihrem Samen. Wahrscheinlich wisst ihr als gute Bibelstudenten, wer der Drache ist. Kann mir jemand sagen, wer ist der Drache? Woher wissen wir es? Er steht in der Bibel, wo? Ganz genau. In Vers 9 im gleichen Kapitel steht, und so wurde der große Satan niedergeworfen, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Wisst ihr, was Satan auf Hebräisch heißt? Satan heißt der Feind. Er ist der Feind. Das Wort Teufel, griechisch Diabolos, heißt der Durcheinanderwerfer. Der, der alles durcheinander wirft. Behaltet das im Hinterkopf für später. Nun, die Bibel sagt, dass der Satan zornig wird auf wen? Auf die Frau. Und ihr seid gute Bibelstudenten, ihr wisst, wer die Frau in der biblischen Prophetie darstellt. Das ist die Gemeinde. Wer von euch weiß, wo es steht? Ich bin nicht überzeugt, solange ihr mir sagen könnt, wo es steht. Oft gehört, gerne wiederholt, wie aus der Pistole kommt es geschossen. Aber erst wenn wir wissen, wo es steht, können wir es auch in der Bibelstunde anwenden, oder? Erst wenn wir wissen, wo es steht, können wir es einem anderen Menschen gewinnbringend weitergeben. Ich helfe euch ein bisschen aus. In 2. Korinther 11 Vers 2. 2. Korinther 11 und dort Vers 2. Das ist eine sehr einfache Frage jetzt. An wen hat Paulus den Brief geschrieben? An die Korinther, das heißt an Christen, an eine christliche Gemeinde. Und achtet mit mir in 2. Korinther 11, Vers 2, was er sagt. Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einen Mann verlobt, um euch als eine was? Eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Er sagt, ihr alle als Gemeinde, als Korinther-Gemeinde, seid eine keusche Jungfrau. Das heißt, die Gemeinde steht hier als eine Frau. Meistens lesen wir, wenn wir den Vers lesen, nur diesen Vers. Aber schaut mal, wie der Vers weitergeht. Vers 3. Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte, mit ihrer List auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Wow. Zu wem spricht Paulus hier? Nochmal, er spricht zu den Korinthern. Die Korinther sind wer? Christen, Urchristen. Was wissen wir über die Urchristenheit? Waren das im Vergleich zu uns eher noch gläubige oder eher abgefallenere Christen? Die Urchristen hatten, waren zwar vielleicht nicht vollkommen, aber sie waren ziemlich nah an der Bibel. Sie haben der Bibel gefolgt. Die Offenbarung hat nur sehr wenig an den Urchristen auszusetzen. Ihr müsst im ersten Sinn schreiben. Die Urchristen waren wirklich Vorzeigechristen. Und Paulus sagt trotzdem zu ihnen, ich fürchte um euch. Jetzt, wenn ich sage, ich fürchte um dich, sage ich das einfach nur, um jemand Angst zu machen, wenn er keine Gefahr ist. Oder wenn ich sage, ich fürchte um dich, dann sage ich das nur, wenn es da wirklich eine reale Gefahr gibt. Das heißt, Paulus hat eine reale Gefahr für die Urchristenheit gesehen, von der wir meinen, dass sie wahrscheinlich noch etwas geistlicher und etwas bibelorientierter, etwas bibelfester war als wir. Paulus sagt, ich fürchte, es könnte womöglich. Was sagt Jesus? Wenn es möglich ist, dann werden auch die Auserwählten verführt. Und er sagt, er gibt auch ein Beispiel, wie das passieren könnte. Nämlich wie, was ist das Beispiel, das er verwendet? Wie Eva von der Schlange verführt wurde. Jetzt, wie war Eva, bevor sie von der Schlange verführt wurde? Unschuldig. Wie könnte man es noch beschreiben? Sündlos. Sie war ohne Sünde. Wenn es möglich war, für eine sündlose Eva abzufallen und wenn es möglich war, für diese Urchristenheit abzufallen, was macht uns so sicher, dass wir als das Volk Gottes am Ende der Zeit auf jeden Fall gefeit sind vor dem Abfall? Was macht dich so sicher, dass du auf jeden Fall nicht abfallen wirst? Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange verführte, Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben. Jetzt, er sagt, was passieren könnte. Es könnte passieren, dass unsere, was verdorben wird? Unsere Gesinnung. Könnt ihr mir das Wort Gesinnung in ein anderes deutsches Wort umformen? Was meint das Wort Gesinnung? Verwenden wir nicht so oft heute, oder? Einstellung? Denken und fühlen, danke. Unsere Ausrichtung, ja. Da steckt das Wort Sinn drin, nicht wahr? Etwas über Nachsinnen, der Sinn, das Denken. Das heißt, der Angriff richtet sich worüber, woran? Er richtet sich gegen unser Denken, gegen unsere Gesinnung. Sie könnte verdorben werden und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Jetzt, wir werden morgen mehr darüber sprechen, was diese Einfalt in Christus ist. Nur mit einigen wenigen Worten. Was bedeutet das Wort Einfalt? Könnt ihr mir das auch auf Deutsch erklären mal? Was heißt Einfalt? Einfach? Man könnte fast sagen naiv, ja? Kindlich? Das heißt, der Satan hat ein Ziel. Und das Ziel ist nämlich, dass wir nicht mehr einfach, naiv wie ein Kind Jesus folgen, koste was es wolle. Dass unser Denken verändert wird. Jetzt gehen wir zurück zu Offenbarung 12. Wir haben gesehen, der Kampf richtet sich gegen die Frau. Und dann heißt es in Offenbarung 12, Vers 17, und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, um was zu führen. Krieg. Jetzt, das ist so interessant, weil dieses Wort noch einmal, dieser Gedanke noch einmal im gleichen Kapitel vorkommt. Wisst ihr wo? In welchem Kapitel kommt dieser, in welchem Vers, in dem gleichen Kapitel kommt dieser Gedanke noch mal vor? In Vers 7. Das heißt, wenn wir verstehen wollen, wie Satan Krieg gegen die Frau und gegen ihre Übrigen führt, müssen wir verstehen, wie er Krieg in Vers 7 geführt hat. In Vers 7 heißt es, und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen und der Drache und seine Engel kämpften. Jetzt. Wenn wir verstehen wollen, wie Satan am Ende der Zeit in der Endzeit kämpft, müssen wir verstehen, wie er am Anfang gekämpft hat. Denn der gleiche Krieg, der gleiche Kampf, der im Himmel stattfand, ist auch der gleiche Kampf, der gleiche Krieg, der auf der Erde stattfindet. Wisst ihr, was das griechische Wort für Kampf oder Krieg dort ist? Das griechische Wort ist Polemia. Kennt ihr ein ähnliches deutsches Wort? Polemik. Jetzt, was ist eine Polemik? Wann ist jemand polemisch? Diskutieren, genau. Was noch? Eine Auseinandersetzung. Aber, ja, auch. Streiten. Es geht also eine Auseinandersetzung, einen Kampf mit Worten, oder? Bei einer Polemik fliegen keine Fäuste. Manch einer hat vielleicht die Vorstellung, im Himmel damals, beim Krieg der Sterne sozusagen, als Satan gegen den Christus gekämpft hat, das war so wie bei Star Wars. Ich war mit dem Lichtschwert, dann haben sich die Köpfe eingeschlagen. Aber die Bibel sagt, das war nicht der Fall. Es war vielmehr eine Polemik. Es war eine Auseinandersetzung von Gedanken, eine Auseinandersetzung von Ideen und von Einstellungen, von Gesinnungen. Der Kampf gegen das Volk Gottes in der Endzeit ist ein Kampf um unser Denken, ist ein Kampf um unsere Gesinnung. Jetzt, in diesem kosmischen Kampf gibt es zwei Parteien, richtig? Wer steht auf der einen Seite? Sein Name ist Michael. Wer ist Michael? Welche Frage werde ich jetzt wohl stellen? Wo steht das? Wo ist Daniel 12, Vers 2, 1 steht, dass er der Fürst ist, der für sein Volk eintritt, nicht wahr? Ja, doch. Aber können wir es noch genauer belegen? Ich gebe euch eine Mini-Bibelstunde, okay? 3 Verse. Ihr könnt es euch aufschlagen, weil das ist wirklich wichtig, dass ihr das anderen Menschen weitergeben könnt. In Judas 9 steht, dass Michael der Erzengel ist, okay? Judas 9 sagt, dass Michael der Erzengel ist. Übrigens, was heißt Erzengel? Ein Erzengel ist der im Griechischen, der über den Engeln steht. Über den Engeln. In 1. Thessalonicher 4, Vers 16 steht, dass der Erzengel durch seine Stimme die Toten auferweckt. 1. Thessalonicher 4, Vers 16 sagt, der Erzengel weckt durch seine Stimme die Toten auf. Ihr kennt den Vers wahrscheinlich, oder? Und in Johannes 5, Vers 27 bis 29 steht, dass wer die Toten auferweckt durch seine Stimme. Wisst ihr das? Alle werden seine Stimme hören. Die einen zur Auferstehung des Lebens, die anderen zur Auferstehung des Todes. Der Sohn des Menschen, Jesus. Das heißt, in der Logik, Michael ist der Erzengel. Judas 5, der Erzengel weckt durch seine Stimme die Toten auf. 1. Thessalonicher 4, 16. Und Jesus weckt durch seine Stimme die Toten auf. Logischerweise ist dann Michael Jesus. Habt ihr es gesehen? Ganz einfach aus der Bibel bewiesen. Aber die eigentliche Frage ist, wenn Michael Jesus ist, warum steht da nicht Jesus? Habt ihr euch mal solche Fragen gestellt beim Bibelstudium? Es ist schön und gut, wenn wir wissen, Michael ist Jesus, aber ich meine, warum steht da nicht Jesus? Es wäre doch viel einfacher, wenn hier in Offenbarung 12, Vers 7 stehen würde, es entstand ein Kampf zwischen Jesus und dem Satan. Ihr könnt, ja, natürlich, den Namen Jesus gab es noch nicht, aber den Namen Joshua gab es schon, nicht wahr? Und, aber zur Zeit von Johannes, als er es geschrieben hat, gab es den Namen schon, nicht wahr? Das heißt, du hast zum Teil recht. Aber gibt es einen Grund, warum da ausgerechnet Michael steht? Michael heißt, wer ist wie Gott, ganz genau. Jetzt, wenn ich sage, es entstand ein Kampf zwischen wer ist wie Gott und dem Feind, dem Satan, dann verstehe ich, worum der Kampf ist, nicht wahr? Der Feind, Satan, kämpft gegen den, der so ist wie Gott. Was mich zu einer logischen Frage bringt, was wäre die logische Frage? Wenn ich von irgendjemandem sage, er ist wie Gott, welche Frage muss ich logischerweise stellen? Wenn ich sage, Herbert ist wie Markus, welche Frage muss ich dann stellen? Wie ist Markus, nicht wahr? Solange ich weiß, wie Markus ist, nützt mir die Aussage, Herbert ist wie Markus, auch nichts. Das heißt, wenn es heißt, wer ist wie Gott, muss ich die Frage stellen, wie ist Gott? Und wie ist Gott? Was sagt die Bibel? Wie ist Gott? Gott ist langmütig, Gott ist geduldig, sanftmütig, eine ganze Reihe von Charaktereigenschaften. Wenn wir es zusammenfassen wollen in 3 Worte. Gott ist die Liebe, nicht wahr? Das waren 4 Worte, okay. Gott ist Liebe. 1. Johannes 4, Vers 8. Was mich wieder zu einer logischen Frage bringt. Was ist Liebe? Was würdet ihr antworten, wenn euch jemand fragt, was ist Liebe? Denn wir müssen verstehen, was Liebe ist. Denn offensichtlich richtet sich dieser Kampf, diese Polemik, dieses Denken gegen Michael, der so ist wie Gott, der also wie die Liebe ist. Der Kampf richtet sich eigentlich gegen den Charakter Gottes. Also, was würdet ihr antworten? Was ist die Liebe? Kurz und präzise biblisch beantwortet. Was ist Liebe? 1. Korinther 13 beschreibt, wie die Liebe ist. Nicht wahr? Beschreibt all die verschiedenen Eigenschaften, nicht langmütig und gütig und all die verschiedenen Dinge. Bläht sich nicht auf, freut sich nicht an den Bösen und so weiter. Aber gibt es eine präzise, kurze, knappe Definition von Liebe in der Bibel? Wo steht, Liebe ist? Ja, Gott ist die Liebe, ja, im Umkehrschluss. Aber wir wissen schon, Gott ist die Liebe. Wenn wir jetzt sagen, Liebe ist Gott, dann ist so ein Zirkelschluss, nicht wahr? Ja, damit die Liebe das ist. Dankeschön, Liebe ist eine Entscheidung. Wir verstehen etwas von der Liebe. Die Liebe hat ihren höchsten Ausdruck gefunden im Kreuz. Denn die Bibel sagt, dass Gott seine Liebe erweist. 1. Römer 5, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Gottes Liebe wird darin erwiesen. Er beweist seine Liebe zu uns, dass er Jesus hat sterben lassen, als wir noch Sünder waren. Ja? Schaut mal mit mir in Römer 13, Vers 10. Römer 13, Vers 10. Römer 13, Vers 10. Römer 13, Vers 10 sagt, die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, so ist nun die Liebe die was? Die Erfüllung des Gesetzes. Wow. Die Bibel sagt, Definition, Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Und wisst ihr, was Jesus sagt? Was ist das größte Gebot? Liebe Gott von deinem ganzen Herzen, von deiner ganzen Seele, von deinem ganzen Gemüt, von deiner ganzen Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus hat das verstanden. Er wusste, dass die Gebote ein Ausdruck der Liebe sind. Und wenn die Gebote ein Ausdruck der Liebe sind, dann besteht Liebe darin, diese Gebote zu halten. Macht das Sinn? Übrigens, wenn ihr fragt, welche Gebote, müsst ihr nur im Vers 9 nachschauen. Denn die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, es geht also um die 10 Gebote. Ja? Die 10 Gebote, so wie sie in 2. Mose 20 stehen, sind der Ausdruck der Liebe Gottes. Und wahre Liebe besteht darin, die Gebote zu erfüllen. Deswegen sagt Jesus, wenn ihr mich liebt, haltet meine Gebote. Deswegen sagt die Bibel, dass die Liebe erkalten wird, weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, nicht wahr? Meistens ist in unserem Denken das andersrum, nicht wahr? Wir denken von Menschen, die über das Gesetz reden, das Gesetz halten, als lieblos. Ja, schon mal gehört, diesen Gedanken? Gesetz und Lieblosigkeit, und wenn jemand liebevoll ist, dann halt, wenn man auch mal das Gesetz beiseite tun kann, nicht wahr? Herzlich willkommen im Nukleus, im Atomkern des Angriffes Satans. Das ist genau das, worum es geht. Denn die Bibel sagt, Satan kämpft gegen Michael. Michael ist, wer so ist wie Gott? Wie ist Gott? Gott ist die Liebe. Und Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Und Satan kämpft dagegen an. Das ist die Polemik. Das ist der eigentliche Hauptpunkt. Das Wesen des Gesetzes Gottes, ob man es halten oder nicht halten kann. Jetzt gehen wir noch ganz kurz zurück zur Offenbarung, und dort Vers 7. Die Bibel sagt ja, dass nicht nur Michael und der Drache gekämpft haben, wer hat noch gekämpft? Welche Engel? Sowohl mich als Engel, als auch satanische Engel. Das lehrt uns einige Dinge. Erstens, beide Seiten haben Nachfolger. Wisst ihr, was das Wort Engel heißt auf Griechisch? Angelos meint eigentlich nur Boten. Das heißt, im übertragenen Sinne ist jeder, der eine Botschaft weiterbringt, wir werden gleich noch mehr davon hören, ein Bote, entweder für die eine Seite auf dem großen Kampf oder für die andere Seite. Aber hier ist ein sehr, sehr wichtiger Gedanke. Wie waren denn die Engel, bevor sie auf Satans Seite waren? Wie waren sie? Sie waren sinnlos. Hat ihnen irgendwas gefehlt? Gab es irgendwelche Versuchungen? Körperliche Schwachheiten? Stress? Schwierigkeiten auf Arbeit? Probleme in der Familie? All die Ausreden, die wir haben, um Sünde zu entschuldigen, oder? Wenn es der Satan geschafft hat, ein Drittel aller ungefallenen Engel auf seine Seite zu ziehen, dann sollten wir präzise wissen, was mit uns vorhat. Präzise. Wir müssen keine Angst haben, aber wir müssen verstehen, was seine Polemik, was seine Agenda ist. Denn die gute Nachricht ist, 2/3 der Engel sind nicht gefallen. Wenn 1/3 gefallen ist und 2/3 nicht gefallen sind, dann heißt das, jeder hat eine Entscheidung. Egal ob hoch oder tief oder wie auch immer. Nun, wir haben schon gesehen, die Agenda Satans war und ist in dieser Zeit der Kampf gegen das Gesetz Gottes, der Versuch, Liebe und das Gesetz auseinanderzubringen. Schaut mal mit mir in Jesaja 14, ihr kennt das sehr gut. Und eine kleine Erinnerung hier machen, dann gehen wir gleich noch etwas weiter. Jesaja 14. Vielleicht werden einige von euch sagen, das habe ich alles schon 1000 Mal gehört. Ich dachte, wir lernen heute etwas über die gefährlichen Irrtümer und Irrlehren der Endzeit. Ja, das lernt ihr. Denn alle Irrlehren der Endzeit, alle Irrtümer, seien es theologischer oder praktischer Natur, gehen immer zurück auf diese Wurzel. Wenn ihr einmal diese Wurzel verstanden habt, könnt ihr alle anderen erkennen. Wenn ihr die Wurzel nicht versteht, werdet ihr im Dunkeln tappen. Jesaja 14, Vers 12. Wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? Wie bist du zu Boden geschmettert, du überwältigende Nation? Und doch hattest du dir wo vorgenommen? In deinem Herzen. Was sitzt in der Bibel im Herzen? Wofür ist in der Bibel das Herz ein Symbol? Verstandene Wille? Es ist der Sitz der Gedanken, nicht wahr? Die Bibel sagt, dass das Wort Gottes ein lebendiges Schwert ist und ein Richter, der in Gesinnung und Gedanken des Herzens. Das heißt, in deiner Gesinnung, in deinem Denken, hier oben passierte etwas, Luzifer, Sohn der Morgenröte. Was hat er sich vorgenommen? Was war sein Plan in seinem Denken? Ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will emporfahren auf Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich gleich machen. Könnt ihr mir sagen, was ist das Schlüsselwort in diesem Abschnitt? Ich. Hinauf, höher, nicht wahr? Ich. Das ist die Agenda Satans. Wenn ihr die Agenda Satans in 3 Buchstaben zusammenfassen sollt. Ich. Warum? Weil das Gesetz Gottes nämlich sagt, Gott und du. Liebe Gott von deinem ganzen Herzen, von deiner ganzen Seele, von deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Satan sagt, ich. Wo wollte er seinen Thron platzieren? Was sagt die Bibel? Über die Sterne Gottes. Sterne in der biblischen Prophetie sind ein Symbol wovon? Von Engeln. Wo steht's? Offenbarung 1,20 sagt, Offenbarung 1, Vers 20 sagt, dass Sterne Engel sind. Das heißt, wenn er über die Engel kommen wollte, wer wollte er eigentlich sein? Denk nach, wie heißt das Wort für den, der über den Engeln ist? Erzengel. Er wollte Erzengel sein. Er wollte die Stelle von Jesus einnehmen. Er wollte der Stellvertreter Christi sein. Sozusagen der Antichrist. Jesaja 14 sagt uns, dass er hinauf wollte. So sein wie Gott. Jetzt schauen wir gemeinsam ganz kurz in Hesekiel 28 noch, um etwas sehr Wichtiges zu entdecken. Übrigens nebenbei gesagt, Hesekiel 28, ihr kennt das wahrscheinlich sehr gut, Hesekiel 28 ab Vers 12, das ist mir vor einiger Zeit erst aufgegangen. Wahrscheinlich habt ihr Hesekiel 28 schon oft gelesen. Aber wer von euch kann mir sagen, ohne nochmal hineinzuschauen, was das für eine literarische Form ist, ab Vers 12? Ist das ein Bericht? Ist das eine Fabel? Nein, eine Fabel sicherlich nicht. Was ist das für eine Gattung? Was steht dort? Ist ein Klagelied. Jetzt, wer singt dieses Klagelied? Wer singt das Klagelied? Schaut mal den Text dann weiter an. In Vers 14 zum Beispiel, du warst ein gesalbter schützender Cherub, ja, ich hatte dich dazu eingesetzt. Wer singt das Klagelied? Gott singt das Klagelied. Wann singt man ein Klagelied? Hat jemand von euch mal ein Klagelied gesungen? Wann singt man ein Klagelied? Wenn man traurig ist. Habt ihr jemals darüber nachgedacht, dass Gott im Himmel auf seinem Thron sitzt und so traurig ist, dass er es nicht mal in Worte fassen kann, dass er ein Lied singt über den Fall von Luzifer? Hesekiel 28 ist nicht der kühle Bericht und das ist passiert und das ist passiert und bla bla bla, Fakten, Fakten und so weiter, Schluss, aus, Debatte, Ende, fertig. Versteht? Nein. Gott singt ein Klagelied. Wenn wir das verstanden haben, wenn Gott ein Klagelied über Satan singt, wie viel mehr sollten wir dann Trauer empfinden über die Sünde? Oder den Sünder nicht hassen? Versteht ihr, was ich meine? Wenn sogar Gott über den Satan ein Klagelied singt und sagt, wie traurig ist das? Wie sollte dann unsere Einstellung sein zu Menschen, denen wir helfen wollen? Nun, der Unterschied ist natürlich, dass Satan irgendwann nicht mehr zu helfen war. Aber versteht ihr, dass selbst Gott in dieser Situation nicht einfach kalt, schneuzig ihm den Rücken dreht und sagt, naja, geh doch. Er weint. Schaut mal mit mir in Vers 16. Ihr kennt wahrscheinlich die einzelnen Verse und ihre Auslegung, deswegen wollen wir nicht zu viel Zeit darauf verwenden. Aber bevor wir Vers 16 lesen, noch ganz kurz. Ihr wisst, in Vers 14 heißt es, du warst ein gesalbter, schützender Cherub. Wo war der schützende, gesalbte Cherub platziert im Heiligtum? Wisst ihr das? Am Thron Gottes. Und was ist am Thron Gottes? Da war eine Bundeslade. Und in der Bundeslade war was? Die 10 Gebote. Jetzt. Vers 16 sagt, durch deine vielen was? Handelsgeschäfte. Durch jemals gedacht, Gedanken gemacht, was das bedeutet? Handelsgeschäfte? Ich meine, hat Satan dort im Himmel eine Bude gehabt, mit denen er gehandelt hat? Irgendwelche Geschäfte gemacht? Was bedeuten diese Handelsgeschäfte? Und diese Handelsgeschäfte zu verstehen, bedeutet einiges für unser Thema heute zu verstehen. Was bedeutet es zu handeln? Könnt ihr mir das beschreiben? Was bedeutet es zu handeln? Man tauscht etwas, nicht wahr? Und wenn ich etwas tauschen möchte, setze ich voraus, dass da jemand ist, mit dem ich tauschen kann. Ich meine, man kann sich mit sich selbst handeln. Da braucht es einen Handelspartner, dem ich etwas gebe und etwas von ihm bekomme. Habt ihr schon jemals den Satz gehört, das kaufe ich dir nicht ab? Schon mal gehört? Wenn ich euch erzähle, Wolfratshausen wird im nächsten Jahr Kulturhauptstadt Europas, dann würdet ihr vielleicht sagen, das kaufe ich dir nicht ab, ja? Wenn ich aber sage, Wien wird Kulturhauptstadt Europas, könnt ihr sagen, das könnte sein, ja? Obwohl ihr nicht wisst, ob es stimmt oder nicht, könnte man sagen, ja, das, ja. Dieser Ausdruck, etwas abkaufen oder nicht abkaufen, weist darauf hin, ob wir etwas für realistisch halten oder nicht. Die Bibel sagt, dass Satan durch seine Handelsgeschäfte sein Inneres erfüllt hat. Das heißt, seine Handelsgeschäfte waren erfolgreich. Das heißt, das, was er gesagt hat, war sehr realistisch. Realistisch. Das bedeutet, warum sind ein Drittel der Engel gefallen? Und worin besteht die Gefahr für uns? Die Gefahr für uns besteht, dass wir uns darauf verlassen könnten, dass wenn wir etwas hören, wir sagen, ja, das klingt ziemlich genau so, wie ich es erfahre. Das klingt ziemlich genau so, wie ich es gewohnt bin. Das klingt ziemlich genau so, wie die Realität ist. Wenn wir etwas an unserer Erfahrung oder an unserem Horizont, unserem Erfahrungshorizont messen, dann laufen wir Gefahr, in die gleiche Falle zu laufen, wie ein Drittel aller Engel. Machen wir mal ein Gedankenexperiment. Angenommen, ihr wärt diese Engel im Himmel, okay? Ihr hättet noch niemals gesündigt. Und nehmen wir an, Ich wäre Luzifer und würde einen Vortrag halten über das Gesetz Gottes. Aus welchem Grund wäre es wahrscheinlich, dass viele von euch mir glauben würden? Weil man ihn kannte, genau. Warum noch? Er war Lichtträger, eine Lichtgestalt, nicht wahr? Auf Deutsch, er war der Experte. Er war der Experte. Es gab niemanden im ganzen Universum außer Gott, der mehr wusste vom Gesetz Gottes als Luzifer, denn er schaute Tag und Nacht hinauf. Ein Drittel aller Engel sind gefallen, weil sie sich verlassen haben auf den besten Experten im ganzen Universum. Wenn ihr euch auf den besten Experten im ganzen Universum verlasst und euch das ausreicht, wenn ich mich auf den besten Experten verlasse, den es gibt auf dieser Welt, dann stehen wir auf unsicherem Grund. Und wie oft passiert es mir, wie oft passiert es dir, dass wir sagen, okay, wer sagt das noch? Hat die Person studiert? Ist sie ein Experte auf dem Gebiet? Wir neigen alle dazu, dem Experten mehr zu vertrauen als dem Laien. Wir neigen dazu, einem Theologen schon einfach, weil er ein Theologe ist, und nichts gegen Theologen, nicht wahr? Nur um das Beispiel zu nehmen. Wir neigen dazu, einem Theologen mehr zu glauben, weil er ja studiert hat, weil er ja Hebräisch und Griechisch kann, als einfach einem ungebildeten Laien, der seine Bibel liest. Wir neigen dazu. Die Menschen haben schon immer dazu geneigt. Das ist auch der Grund, warum Jesus abgelehnt wurde. Denn diejenigen, die Hebräisch und Griechisch, na, Griechisch nicht, aber Hebräisch vorwärts und rückwärts konnten, die Bibel auswendig konnten mit dem Alter von 14, die Rabbiner, die haben ihn fast alle abgelehnt. Und die wenigen, die nicht abgelehnt haben, haben sich nicht öffentlich dazu bekannt. Meine Frage heute an dich ist, wer und was ist deine Autorität? Verlass dich nicht auf die Lichtgestalten. Glaubt ihr, es gibt auch Lichtgestalten im Volk Gottes, zu denen man aufschaut und sagt, wow, was der nicht alles rausgefunden hat, wie der die Bibel nur kennt. Ja, wenn der da vorne steht, dann versteht man was, nicht wahr? Vorsicht. Ich hoffe, ihr seid heute nicht gekommen, um zu hören, was ich zu sagen habe. Wisst ihr, wie man eine Predigt hört? Eine Predigt hört man, indem man sich fragt, welche der angeführten Bibeltexte helfen mir, andere Bibeltexte richtig zu verstehen? Ihr solltet nicht so sehr aufpassen über all die Schlussfolgerungen, die ich ziehe, sondern vielmehr einfach nach den biblischen Fakten suchen, die ich präsentiere, wenn ich dann welche hoffentlich präsentiere, und die selbst untersuchen. Denn viel zu oft hören wir eine tolle Predigt und übernehmen nicht nur die guten Fakten, sondern auch all das andere, was die Person noch gesagt hat. Weil es uns so schwer fällt, zu glauben, dass jemand 90% etwas richtig sagt und dann mal auch was Falsches. Und wisst ihr was? Ist doch gar nicht verkehrt, dass in einer Predigt mal etwas Falsches gesagt wird. Die Wahrscheinlichkeit ist, dass in allen Predigten, die wir hören, irgendwo ab und zu etwas unakkurat ist. Warum? Weil wir nicht vollkommen sind, oder? Wisst ihr, von allen Büchern, die ich bisher gelesen habe, außer den von Ellen White, habe ich in jenem Buch etwas gefunden, das nicht ganz wirklich mit der Bibel übereinstimmt. Und ich wette, jede Wette, dass in all meinen Predigten, die ich halte, auch ab und zu etwas dabei ist, was nicht völlig der biblischen Wahrheit entspricht. Wisst ihr warum? Weil ich ein Mensch bin. Und ihr könnt niemals, weder mir noch irgendeinem anderen Menschen, hundertprozentig vertrauen. Ihr müsst selbst die Bibel lesen. Versteht ihr, was ich meine? Das ist ein so wichtiger Punkt. Und es scheint so fundamental einfach. Aber wenn ein Drittel der Engel daran gefallen ist, sollten wir ihn 5-mal wiederholen, bis er ganz tief hineingesunken ist in unser Gehirn. Vielleicht sagt er, das ist mir zu einfach. Dieser Punkt ist sehr einfach, aber so effektiv. So effektiv. Nun, nicht, dass ihr mich falsch versteht. Damit meine ich nicht, dass wir in der Predigt sitzen und sagen, oh, ich will jetzt was Falsches sagen. Ich will was Falsches sagen. Ja? Wir sollen keine Kritiksucht haben. Ja? Aber wir sollen uns dafür hüten, einem Menschen blindlings zu vertrauen und sei er noch so eine Lichtgestalt und sei er noch so ein Experte und sei er noch sonst so begabt und talentiert. Hütet euch davor. Denn wisst ihr, was 2/3 der Engel gemacht haben? Sie haben nicht dem Experten vertraut, sondern sind direkt zu Gott gegangen. Und das war der Unterschied. Schaut mal mit mir. Wisst ihr, nochmal in Offenbarung 12. Offenbarung 12 und dort Vers 4. Und die Bibel sagt, und sein Schwanz zog den dritten Teil des Sterns des Himmels nach sich und warf sie auf die Erde. Habt ihr euch jemals gefragt, warum die Bibel das Symbol eines Schwanzes verwendet? Mal gefragt? Es hätte doch auch die Tatze sein können, oder? Oder die Zähne. Oder die Hörner. Warum ausgerechnet der Schwanz? Habt ihr eine Idee? Warum der Schwanz? Man würde ganz genau, so ein Drachenschwanz, auch wenn wir wahrscheinlich alle noch nie einen Drachen gesehen haben, aber vielleicht ist ein Drachen so ähnlich wie ein Dinosaurier, keine Ahnung. Die haben einen ordentlichen Schwanz, nicht wahr? Langer Schwanz, kräftiger Schwanz, Kraft, okay? Das ist eine Idee. Was noch? Ein Schweif? Ja, also so hintenrum meinst du sozusagen. So mitziehen, ja, dass Leute mitgezogen werden, ja? Sehr gut. In Jesaja 9, Vers 14, könnt ihr mal kurz aufschlagen. Sehr gut. Jesaja 9, Vers 14, da wird dieses Symbol erklärt. Dort heißt es, der Älteste und Angesehene ist das Haupt und der Prophet, der Lügen lehrt, ist der Schwanz. Also wofür steht der Schwanz in der biblischen Prophetie? Für Lügenpropheten. Nicht nur für die Lüge, sondern für Lügenpropheten. Denn was ist der Unterschied zwischen einem Lügner und einem Lügenpropheten? Gibt es einen Unterschied zwischen einem Lügner und einem Lügenpropheten? Ein Prophet behauptet, dass er für Gott spricht. Denn ein Prophet kommt mit den Worten, so spricht der Herr. Ja? So spricht Gott. Und wenn es ein Lügenprophet ist, dann sagt er, so spricht Gott. Aber danach spricht nur noch er. Und Satan verführt ein Drittel aller Engel mit genau dieser Strategie als ein Lügenprophet. Das heißt, das, was er behauptet hat über das Gesetz Gottes, das, was er behauptet hat in seiner Polemik, hat er so dargestellt, als wäre es tatsächlich das, was für Gott spricht. Und daraus lernen wir etwas ganz Fundamentales. Erwartet niemals, dass die Hauptstiche Satans gegen euch von Nichtchristen kommen. Erwartet es nicht. Es wäre das erste Mal in der Geschichte des Universums, dass Satan so eine Strategie fährt. Er kann euch damit auch Pi sagen, nicht wahr, und ein bisschen Druck von außen. Aber Satan hat schon immer den größten Erfolg daran gehabt, ein Lügenprophet zu sein. Das heißt, seine eigene Agenda dadurch zu verdecken, dass er eigentlich vorgibt, für Gott zu sein und dem Original so täuschend ähnlich kommt. Das heißt, wenn du in deinem Kopf einfach mal alles aufzählst, was du von der Bibel weißt, vielleicht dauert es ein bisschen länger, einfach so mit dir vorstellst, das ist ungefähr das, was ich von der Bibel weiß, und jetzt vorstellst, dass Satan dich persönlich attackiert, wie viel von dem wird wahrscheinlich drin sein? Das Allermeiste, oder? Das heißt, von all dem, was du weißt, wird Satan, wenn er dich attackiert, dich so attackieren, dass du mit dem Allermeisten übereinstimmen wirst. Das war schon immer seine Methode. Schaut mit mir in Offenbarung 12 nochmal zurück. Die Bibel sagt, und der Drache wurde zornig, Vers 17, über die Frau und ging hin, um Krieg zu führen mit den übrigen von ihrem Samen. Jetzt die Idee von einem Drachen und von einer Frau und von Samen erinnert uns direkt an was? Same, Frau und Drachen. An den Sündenfall, oder? Denn beim Sündenfall gibt es auch eine Frau, da gibt es auch eine Schlange, einen Drachen und da gibt es auch Samen. Schlagen wir gemeinsam auf in 1. Mose 3, Vers 15. In 1. Mose 3, Vers 15. sagt, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Wir wissen, es ist eine Prophezeiung auf Christus. Wir wissen, hier ist das Evangelium angedeutet. Aber achtet darauf, dass nicht nur der Kampf zwischen der Frau und der Schlange ist, sondern auch zwischen den verschiedenen Samen. Wo findet der nächste Kampf in der Bibel statt? Nach 1. Mose 3. Kain und Abel. Und der Kampf zwischen Kain und Abel wird dann blutig, aber es ist lange eine Polemik. Da geht es um die Frage der richtigen Anbetung, nicht wahr? Ganze Wahrheit gegen fast die ganze Wahrheit. Abel steht für den Samen der Frau und Kain steht für den Samen Satans. Schaut mit mir in Johannes 8. Johannes 8. Und dort, Verzeihung, ja, Johannes 8, Vers 38 und 39. Ja, 39 reicht. Sie antworteten und sprachen zu ihm: Abraham ist unser Vater. Jesus spricht zu ihnen: Wenn ihr Abrahams Kinder wärt, so würdet ihr was tun. Abrahams Werke. Übrigens, das ist ein ganz interessanter Punkt, denn die Bibel sagt in Galater 3, dass wir, wenn wir Christus angehören, die Nachkommen Abrahams sind, oder? Und hier ist die Definition für jeden, der ein Nachkomme Abrahams sein will. Derjenige, der Nachkomme Abrahams ist, tut die Werke des Abraham. Es gibt auch viele, die glauben, dass sie die Nachkommen Abrahams sind, so wie die Pharisäer geglaubt haben, dass sie die Nachkommen Abrahams sind. Aber Jesus sagt, wenn ihr es seid, dann könnt ihr es daran erkennen, dass ihr die Werke Abrahams tut. Und zum Glück haben wir eine ganze Menge von biblischen Geschichten über die Werke Abrahams, die uns zeigen sollen, was für einen Glauben er gehabt hat und wie dieser Glaube wirksam gewesen ist. Wenn wir nicht die Werke des Abrahams tun, wie können wir behaupten, dass wir Abrahams Kinder sind? Jesus geht sogar noch ein Stück weiter. Er sagt in Vers 44, ihr habt den wen zum Vater? Das heißt, wenn sie den Teufel zum Vater haben, wessen Kinder sind sie? Sie sind die Kinder des Teufels. Warum? Und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Woran erkennt man die Kinder Satans? Man erkennt sie daran, dass sie das Gleiche tun wie ihr Vater. Woran erkennt man die Kinder Abrahams oder die Kinder Gottes? Sie möchten das Gleiche tun, haben die gleiche Gesinnung wie Jesus. Deswegen sagt Philipper 2, Vers 5, habt die Gesinnung Jesu. Und dann beschreibt er die Gesinnung Jesus, die Demut und die Aufopferung. Es geht weiter. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Halten wir fest. Jeder Mensch. Es gibt zwei Gruppen im großen Kampf. Und jeder Mensch, der die gleiche Gesinnung des Satans hat und sich noch so christlich gibt, und wenn er 70 Jahre hier auf einem Stuhl gesessen hat, aber er tut das, was der Satan in seinen Gedanken getan hat, steht auf der falschen Seite. Was war die Hauptagenda Satans? Die Hauptagenda Satans ist der Kampf gegen das Gesetz Gottes. Übrigens, hier werden zwei Merkmale genannt. Das eine Merkmal ist Menschenmorden und das andere ist Lüge. Es gibt eine interessante Geschichte in 1. Samuel. Kennt ihr die Geschichte von Samuel? Ihr kennt den kleinen Samuel, nicht wahr? Der nach Silo kommt, zum Heiligtum und dort im Heiligtum dient. Und ihm wird das Leben schwer gemacht durch zwei junge Männer. Wisst ihr, wie sie heißen? Hophni und Phinehas. Und Hophni und Phinehas dienen im Heiligtum, das heißt beim Volk Gottes, in der Gemeinde Gottes sozusagen, beim Tempel. Und Hophni und Phinehas durch ihr Verhalten führen dazu, dass das Volk Gottes die Wahrheit immer mehr verachtet. Wisst ihr, was Hophni und Phinehas übersetzt heißen? Hophni heißt Faust und Phinehas heißt Mund der Schlange. Warum? Die Faust steht für das Morden, Gewalt und die Mund der Schlange, das erste, was die Schlange gesprochen hat, war, sollte Gott gesagt haben. Die Unwahrheit und die Gewalt. Könnte es sein, dass wir die gleichen Dinge auch heute noch erleben? Dass die Unwahrheit mit Druck durchgesetzt werden soll. Ihr könnt durch die ganze Kirchengeschichte sehen, gehen, ist immer das Gleiche. Wenn ihr Unterdrückung seht, von oben nach unten, und leichtes Abweichen von der Wahrheit, und wenn die Beteuerung tausendmal ist, ja, wir lieben auch Jesus, wir wollen auch Jesus nachfolgen, Vorsicht, Hophni und Pinhas haben auch im Tempel gedient. Satan hat seinen Same und der Satans Same, wie die Pharisäer, ist manchmal der größte Experte im Alten Testament oder im Neuen dann auch. Die Pharisäer konnten, wie gesagt, mit 14 Jahren das Alte Testament auswendig. Satan hat kein Problem damit, wenn seine Leute, ob sie es bewusst wissen oder nicht, denn die meisten wissen ja gar nicht, dass sie auf seiner Seite stehen, sehr viel von der Bibel wissen. Solange sie nur das tun, was er denkt, und nicht die Gesinnung Jesu. Wir werden morgen sehr viel über die Gesinnung Jesu sprechen, morgen Vormittag. Sicher im Sturm. Schaut mal mit mir einen sehr, sehr wichtigen Vers an. In 1. Mose 3. Denn wir haben am Anfang gelesen, dass Paulus sagt, ich befürchte, dass ihr als die Urchristenheit, ihr als die christliche Gemeinde so verführt werden könntet, wie Eva von der Schlange verführt worden ist. Das war eine reale Befürchtung. Also müssen wir kurz wissen, wie ist Eva verführt worden? Ihr wisst, der erste Punkt war, sollte Gott gesagt haben. Habt ihr schon jemals jemanden zu euch sagen hören, wir werden morgen mehr davon hören, naja, das kann man nicht so genau nehmen. Das muss man anders deuten heute in unserem Kulturkreis. Das Lispeln der Schlange. Übrigens, was war die Schlange? Warum hatte Eva keine Angst vor der Schlange? Was meint ihr? Eine Schöpfung Gottes. Was meint ihr, was wohl wäre passiert, wenn vor dem Baum plötzlich so ein überlebensgroßer Engel mit großem Licht und etwas finster dreinblickendem Blick vor ihr erstanden wäre? Ich glaube, sie wäre nicht so zutraulich gewesen, oder? Aber sie kannte die Schlange, sie wusste, die Schlange war von Gott geschaffen, sie wusste, sie hatte vorher mit der Schlange gespielt, hatte ihren Namen gegeben und alles war wunderbar. Sie hatte nicht erwartet, dass durch die Schlange eines der schönsten Geschöpfe die Verführung kommt. Sollte Gott gesagt haben. Und der zweite Punkt, den die Schlange macht, findet sich in Vers 5. Sondern Gott weiß an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie böse, wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Ihr werdet sein wie Gott. Das heißt, er versucht das Denken, das er selbst hat, in das Denken von Adam und Eva hineinzubringen. Es ist ein Kampf der Gedanken, es ist ein Kampf der Polemiken, der Gesinnungen. Habt ihr das Gefühl, dass Satan um euer Denken kämpft? Manchmal habe ich den Eindruck, uns ist das nicht ganz bewusst. Wir gehen in die Gemeinde und dann in der Woche lassen wir alles mögliche in unser Hirn hinein, so als würde das keinen Einfluss auf uns haben. Als wären wir die Superchristen, die das alles abwehren könnten, nicht wahr? Und gar nicht davon beeinflusst sind. Und irgendwann wundern wir uns, dass wir nicht mehr so wirklich übereinstimmen können mit dem, was andere Leute in der Gemeinde sagen. Weil Satan uns schon längst weggelockt hat. Weil der Kampf hier stattfindet. Denn durch Anschauen werden wir verändert. Wir werden morgen noch mehr darüber sagen. Übrigens, schaut doch mal den Vers genau an, Vers 5. Sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und schaut Vers 4 an. Da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben. Was hatte Gott gesagt? Wenn ihr von der Frucht esst, werdet ihr sterben. Das Hebräische meint sogar, ihr werdet sterbend sterben, also doppelte Betonung. Ihr werdet ganz gewisslich sterben. Jetzt, wir wissen, das ist die erste Predigt über die sogenannte Unsterblichkeit der Seele, nicht wahr? Ihr werdet nicht sterben. Aber da ist etwas mehr dazu. Denn die meisten von uns haben wahrscheinlich kein Problem mit dem Gedanken, was passiert nach dem Tod. Vielleicht werden sie sagen, da bin ich sicher auf dem Grund. Und gut, ist auch sehr wichtig, denn es ist eine der wichtigsten Verführungen. Übrigens, wenn wir all die Verführungen Satans am Anfang zusammenfassen, können wir zwei Dinge sagen. Er hat versucht, das Gesetz Gottes zu ändern und hat versucht, den Menschen einzureden, er werde nicht sterben, oder? Ewiges Leben, trotz Sünde. Ratet, das waren die beiden ersten Verführungen. Ratet mal, was die beiden letzten Verführungen in der Endzeit sein werden. Die Änderung des Gesetzes und die Unsterblichkeit der Seele. Es passiert nichts Neues unter der Sonne. Aber es gibt eine Form des Spiritismus, die ein bisschen subtiler ist. Schaut mal in Vers 4 nochmal. Er sagt, ihr werdet keineswegs sterben. Das heißt, auf Deutsch, Sünde hat keine Konsequenz für euch. Und das ist eine sehr subtile Form von Spiritismus. Der Gedanke ist, du kannst das Gesetz Gottes übertreten, es wird keine Folgen für dich haben. Es wird nichts passieren. Wir werden morgen vielleicht noch mehr darüber reden. Aber wenn euch jemand sagt, naja, solange man ohne, wenn man den Namen Jesus noch nicht bekannt hat und sündigt, ist das schlimm, aber wenn man dann zu Jesus sich bekennt und in die Gemeinde geht und dann sündigt, ist das kein Problem mehr. Weil wir haben ja Jesus. Und wir haben Jesus, das stimmt. Aber Sünde ist keine leichte Sache. Jede Sünde kann vergeben werden. Die Bibel sagt, dass wenn jemand von uns fällt, haben wir einen hohen Priester, das ist wahr. Aber wenn euch jemand sagt, die Sünde, die wir tun, es bleibt eigentlich wirklich ohne Konsequenz, ist es egal, dann ist das Spiritismus nach der Bibel. Hütet euch. Nun, schauen wir gemeinsam in 1. Petrus 5, Vers 8. In 1. Petrus 5, Vers 8. Wir können Vers 7 noch lesen. Vers 7 ist so wunderbar. Vielleicht sagt er, oh je, da kriege ich Sorgen. Das bedrückt mich. Wir werden morgen mehr davon hören, okay? Von der Sicherheit im Sturm. Aber solange wir nicht wissen, dass wir in Gefahr sind, werden wir auch die Sicherheit nicht suchen, oder? Wir müssen erst sensibilisiert werden für die Gefahr, damit wir wirklich wissen, wirklich schätzen können, was Jesus uns anbietet. In Vers 7 heißt es, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Vielleicht gibt es jemand heute unter uns, der mit Sorgen hergekommen ist, nicht wahr? Mit der Alltagslast. Jesus sagt, wir können mit den Sorgen nicht einfach nur zu ihm kommen und ihm davon erzählen. Das machen wir meistens, oder? Dass wir sagen, Herr Jesus, ich bin mit so einem großen Rucksack hier unterwegs. Und er tut so weh. Und die Riemen, die schneiden mein Fleisch. Aber gut, dass ich es dir erzählen konnte. Gut, dass ich dich als Freund habe. Und dann gehen wir wieder zurück. Aber die Bibel sagt, wir sollen die Sorgen nehmen und sie auf ihn werfen. Wo sind die Sorgen dann? Bei ihm. Das sind deine Sorgen, Jesus. Ich werfe sie auf dich. Das ist eine Verheißung. Das dürft ihr tun. Denn er sorgt für euch. Vers 8, aber das ist der Punkt, den wir jetzt machen wollen. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Er sucht. Satan ist kein Zufallswesen, der einfach so durch die Gegend geht und einfach, wenn er was findet, dann nimmt. Er sucht. Er geht umher wie ein brüllender Löwe. Und brüllende Löwen können einem schon ein bisschen Respekt einflößen, oder? Uns hat er einen Plan. Der große Kampf, der im Himmel begann, setzt sich fort auf der Erde. Wir haben es gesehen bei Adam und Eva. Und er setzt sich fort durch alle Generationen. Wir haben es gesehen jetzt in einigen Beispielen. Ich möchte mit euch noch ganz kurz etwas anschauen, was ihr vielleicht noch nie vorher so gesehen habt. Könnt ihr mir sagen, wie viele Missionsbefehle gibt es in der Bibel? Wie viele Missionsbefehle? Einen sagst du. Ja, das ist gut. Schlag mal mit mir auf Matthäus 28. Und ihr kennt ihn alle, den Missionsbefehl, oder? Alle schon 100-mal gelesen oder 1000-mal oder gehört. Und das ist sehr gut. Matthäus 28 ab Vers 16. Matthäus 28 ab Vers 16. Die Bibel sagt, die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich anbetend vor ihm nieder. Etliche aber zweifelten, was dort gemeint ist, dass sie sich unsicher waren über den weiteren Weg. Und Jesus trat dazu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, wichtiges Wort, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Seid Amen. Ihr kennt das alles. Sieht jemand noch einen Missionsbefehl? Oder anders gefragt, bevor wir dazu kommen. Meint ihr, ist Satan begeistert davon, dass Menschen hinausgehen, um Menschen zu retten? Nun, hier ist der Punkt. Satan hasst schon diejenigen, die die Wahrheit glauben, aber am allermeisten hasst er diejenigen, die die Wahrheit anderen noch weitergeben. Denn das verringert sein Königreich. Also wenn wir verstehen, dass Satan immer alles kopiert, was sollten wir erwarten? Einen zweiten Missionsbefehl. Kennt ihr den zweiten Missionsbefehl in der Bibel? Den satanischen Missionsbefehl? Er steht direkt daneben. Vers 11. Während sie aber hingingen, siehe, da kamen etliche von der Wache in die Stadt und verkündeten den obersten Priestern alles, was geschehen war. Diese versammelten sich samt den Ältesten und nachdem sie Rat gehalten hatten, gaben sie den Kriegsknechten Geld genug und sprachen: Sagt, seine Jünger sind bei Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Und wenn dies vor den Statthalter kommt, so wollen wir ihn besänftigen und machen, dass ihr ohne Sorgen seid, sein könnt. Sie aber nahmen das Geld und machten es so, wie sie belehrt worden waren. Und so wurde dieses Wort unter den Juden verbreitet bis zum heutigen Tag. Seht ihr die Parallelen? Das sind zwei Gruppen von Augenzeugen. Das sind die Soldaten und das sind die Jünger. Beide gehen zu hohen Priestern. Die einen gehen zu den jüdischen hohen Priestern, die anderen gehen zum wahren hohen Priester. Die hohen Priester jeweils geben einen Auftrag und sagen: Sagt den Leuten das und das. Die hohen Priester, die Rabbiner sagen: Sagt den Leuten, er ist gestohlen worden. Jesus sagt ihnen: Sagt die Wahrheit. Beide haben offensichtlich Angst davor, dass sie Probleme bekommen. Die Rabbiner sagen: Wenn ihr Probleme bekommt, dann kommt zu uns, wir werden euch helfen. Was sagt Jesus? Wenn ihr Probleme habt, ich bin bei euch alle Tage. Wie effektiv war der eine Missionsbefehl? Die Bibel sagt, bis auf den heutigen Tag. Jesus sagt, ich bin bei euch bis ans Ende der Weltzeit. Zwei Varianten von dem gleichen Ereignis. Frage: Wie viele Menschen glauben heute die Wahrheit und wie viele Menschen glauben die Theorie, die hier im zweiten Missionsbefehl angesprochen wird? Ich würde sagen, die Mehrheit der Menschen hat den anderen Missionsbefehl angenommen, oder? Seht ihr, wenn wir Mission machen, und das müssen wir verstehen, alles, was wir tun als Christen, wird immer bekämpft durch eine Alternative, durch ein Gegenüber. Und ich glaube, das ist eines der Gründe, warum wir so wenig Erfolg in der Mission haben, weil wir gar nicht bewusst uns machen, dass es da einen zweiten Missionsbefehl gibt, der dagegen kämpft. Dass es da einen Kampf gibt. Wir müssen verstehen, dass Satan immer gegen uns kämpft. Übrigens, was gaben die Rabbiner? Geld. Was gibt Jesus uns? Den Heiligen Geist, nicht wahr? Er gibt uns den Heiligen Geist. Jeder gibt das, was er hat, nicht wahr? Die Rabbiner waren religiöse Führer, die sich vermischt hatten mit den weltlichen Führern. Wisst ihr, wodurch das Ausdruck gefunden hat, die Vermischung von den weltlichen, also von den religiösen, theologischen Führern mit der Welt, wie sie das ausgedrückt haben? Durch ein Siegel. Durch ein römisches Siegel auf das Grab, nicht wahr? Wisst ihr, was Jesus am Sabbat gemacht hat? Er hat geruht. Was haben die Pharisäer gemacht? Sie haben den Sabbat gebrochen, haben ihre Geschäfte gemacht und haben diesen Sabbatbruch besiegelt durch ein römisches Siegel. Was hat Jesus gemacht? Er hat geruht und am nächsten Tag hat er das Siegel gebrochen. Könnte man drüber nachdenken, wenn ihr über das Siegel Gottes und das Mahlzeichen studiert. Warum sage ich das? Weil im Kontext der Endzeit Satan ein einziges Ziel hat. Könnt ihr mir sagen, was ist das Ziel, das Satan im Kontext der Endzeit hat? Ein einziges Ziel. Ja, noch konkreter. sein Siegel, sein Malzeichen aufzudrücken. Das heißt, wir haben vielleicht so viele andere Dinge im Kopf, aber Satan hat genau ein Ziel, er studiert es, wie kannst du das Malzeichen bekommen? Wie kann er dich dazu bringen, das Malzeichen anzunehmen? Schon drüber nachgedacht? Wer von euch geht davon aus, dass es überhaupt möglich wäre, dass er das Malzeichen nimmt? Oder glaubt ihr, das ist außerhalb der Möglichkeit, dass ihr es jemals annehmen könntet? Vielleicht ein bisschen dafür sensibilisieren, dass es eine reale Gefahr ist. Wir werden morgen den ganzen Sabbatvormittag über das Siegel Gottes sprechen. Denn wenn wir wissen, was das Siegel Gottes ist und wie man wirklich versiegelt wird, dann sind wir wirklich sicher, oder? Aber wir müssen verstehen, dass Satan ein Ziel hat und sein Ziel ist es, dass jeder von uns das Malzeichen bekommt. Ihr würdet sagen, ich weiß ja, was das Malzeichen ist, habe das ja studiert, das wird mir schon nicht passieren. Oder? Schon mal so gedacht? Wenn wir verstehen, mit welchen Methoden er arbeitet, dann werden wir nicht mehr so denken. Wir müssen verstehen, dass er genau diese Methoden, die wir heute studiert haben, anwenden wird, mit einem Ziel, uns wegzulocken von Jesus. So wie er Eva weggelockt hat, hin zu sich gelockt hat, konnte er die Eva zwingen, den Apfel oder diese Frucht zu essen. Hat er sie in den Mund gestopft? Das hat er nicht. Er wird dich nicht zwingen können. Und er weiß auch, dass er viele Menschen gar nicht zwingen braucht. Schaut mit mir in Jakobus 4, Vers 7 und 8. Jakobus 4, Vers 7 und 8, die Bibel sagt, so unterwerft euch nun wem? Gott. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr was seid? Geteilten Herzens. Und das ist das Problem. Solange wir geteilten Herzens sind, solange unsere Gedanken nicht ungeteilt auf Jesus sind, nicht ungeteilt auf Gott, ist Gefahr im Verzug. Da ist keine Gefahr für den, der mit ungeteiltem Herzen in Jesus ist. Und dafür werden wir morgen den ganzen Vormittag, die ganze Predigt davon sprechen. Aber wenn wir nicht ungeteilten Herzens in Jesus sind, dann ist Gefahr im Verzug. Vers 8 sagt, haben wir gelesen, naht euch zu Gott. Wie nahe bist du Gott? Es ist ein Unterschied, ob ich weiß, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist oder ob ich tatsächlich Gott nahe bin. Wie nahe bist du Gott? Kannst du noch näher zu Gott kommen? Gott ruft dich heute auf und sagt, komm noch näher zu mir. Komm noch näher zu mir. Spiel nicht mit dem Feuer. Habe meine Gesinnung in deinem Denken. Ich möchte mit euch zum Abschluss noch zwei, drei Verse lesen und dann schließen. In Lukas 22. Lukas 22 und dort Vers 31. Die Bibel sagt, es sprach aber der Herr Simon, Simon. Wisst ihr, was Simon heißt übersetzt? Höre, höre, höre. Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Wer von euch hat schon mal etwas begehrt? Schon mal was begehrt? Und sei es nur ein Stück Kirschtorte. Was begehrt? Ein Auto, ein Haus, was auch immer. Wenn wir etwas begehren, tun wir alles möglich, um das zu erreichen. Die Bibel sagt, der Satan tut nicht einfach nur seine Routinepflicht, um Menschen zu verführen. Er begehrt uns. Das heißt, der Satan steht vor uns oder seine Dämonen und sagt, ich würde gern diesen Menschen dafür, ich würde alles dafür geben. Ja, die anderen Sünder, die in der Welt sind, die sind sowieso meine, aber den würde ich gern, der ist doch noch bei Jesus. Er begehrt es. Simon hat das nicht wirklich verstanden, oder? Simon hat geglaubt. Und wenn alle dich verlassen, nicht wahr? Und wenn sie alle hier aus dem Raum gehen, ich werde sitzen bleiben, nicht wahr? Da können sie mit Maschinenpistolen kommen. Ich werde zur Wahrheit stehen. Als der Hahn zweimal kräht und Jesus ihn anschaut, da weiß er, ich war zu selbstsicher. Könnt ihr euch an das Zitat am Anfang erinnern? Wenn wir nicht wissen, was dort passiert im Himmel, dann werden wir zu selbstsicher und zu viel Selbstvertrauen haben. Simon, Simon. Schaut Vers 32. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Jesus betet für dich. Hast du doch mal nachgedacht? Vielleicht bist du schon froh, dass deine Nachbarin für dich betet oder dein Ehepartner für dich betet, deine Eltern für dich beten, aber Jesus betet für dich. Jesus ist der Fürsprecher im Himmel und er möchte dich halten und er wird dich nicht loslassen, es sei denn, du wirst ihm irgendwann sagen, lass mich los. Wir werden morgen sehen, dass das bei manchen Menschen der Fall sein wird. Jeder, der das Mahlzeichen annimmt, wird irgendwann sagen, lass mich los, ich will lieber sündigen, als bei dir zu sein. Aber solange wir uns nicht wissentlich, willentlich, unabänderlich gegen ihn entscheiden, wird er immer an uns ziehen, wird uns immer für uns beten, wird immer an uns da sein, wird uns immer wieder zurückrufen, immer wieder noch einen Weg machen, so wie er es in der ganzen Heilsgeschichte gemacht hat. Ich aber habe für dich gebetet. Und ich möchte euch einen letzten Vers heute mitgeben, der euch Mut machen soll, wenn es um die Sichtung geht. Schaut mal mit mir in Amos 9, Vers 9. Vielleicht sagt ihr, wie soll das nur gehen? Wie soll ich das nur schaffen? Wir werden morgen ja darüber ausführlich sprechen. Ihr solltet das auf keinen Fall verpassen. Aber schaut mal in Amos 9, Vers 9. Das ist der Text zur Sichtung. Vers 9. Denn siehe, ich lasse das Haus Israel durch alle Heidenvölker sichten, wie Getreide mit einem Sieb gesichtet wird, und es soll nicht ein Körnlein auf die Erde fallen. Wisst ihr, was dort steht? Dort steht, wenn Jesus seine Gemeinde sichtet, wird nicht ein echtes Korn, und sei es noch so winzig klein, ausgesichtet werden. Es wird nur das Unkraut ausgesichtet, nur die Spreu, nur die Falschen. Es ist keine Frage, ob du ein großes oder ein kleines Korn, ein mittelgroßes, ein rotes oder ein braunes Korn bist. Wenn du ein echtes Korn bist, wenn du wirklich glaubst, wenn Jesus wirklich dein Erlöser ist, wenn du wirklich ihm alles übergeben hast, wenn du wirklich mit ungeteiltem Herzen folgst und wenn du noch so ein schwacher Mensch bist, aber du bist ein echtes Korn, wirst du nicht ausgesichtet werden. Meine Frage heute: Bist du ein echtes Korn? Oder spielst du Korn? Du kannst noch heute ein echtes Korn dann werden. Wenn du sagst, Jesus, ich möchte mich dir nahen. Ich möchte ein echtes Korn sein. Und wenn ich noch so schwach bin, noch so klein, aber ein echtes Korn, ein wirklicher Christ, der Bibel glaubt und Jesus folgt, koste es, was es wolle, dann mögen es Angriffe hageln von links, rechts, oben, unten, Seite. Wir werden stehen. Mit Jesus. Durch die Endzeit. Wer von euch möchte so ein kleines Korn sein? Oder auch ein großes. Ein echtes auf jeden Fall. Amen. Dass du uns in deinem Wort ganz klar und deutlich zeigst, wie wir gerettet werden können, und was für uns auf dem Spiel steht. Hab Dank, dass wir nicht raten müssen oder unvorbereitet in diesen Kampf gehen brauchen, sondern dass du uns alles an die Hand gegeben hast, um den Feind zu erkennen. Und wir wissen aus eigener Kraft, dass wir so schwach sind, dass wir niemals, aber wirklich niemals aus eigener Kraft ihm widerstehen können. Und so danken wir dir für die Verheißung in Philipper 4, Vers 13, wo es heißt, alles vermag ich durch den, der mich stark macht, Jesus Christus. Und wir möchten so ein echtes Körnlein sein, das nicht ausgesichtet werden wird, weil es sich ganz auf Jesus beruft, weil es dich ganz auf Jesus wirft, weil es alle seine Sorgen auf dich wirft, Herr Jesus. Wir möchten sicher sein, wir möchten sicher stehen, damit wir auch andere aus dem Strom noch herausreißen können. Und wir haben gesehen, dass der Teufel wie ein brüllender Löwe um uns herum geht. Wir möchten dich bitten, dass wir uns ganz nah am Kreuz halten. Und wenn jemand von uns versucht, es wieder wegzugehen, bitten wir dich, dass du uns rufst und zurückziehst mit deiner Liebe. Dass wir uns vorbereiten und dass wir ganz nah bei dir sein dürfen. Und wir danken dir für all das, was du für uns getan hast. Dass du den Satan für uns besiegt hast. Wir hätten ihn niemals besiegen können. Aber du hast ihn besiegt und du willst uns an diesem Sieg teilhaben lassen. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Amen.